freuen uns sehr über Ihren Besuch, auch über die zahlreichen Gäste. Ich hoffe, Sie haben die Gartenschau auch sonst genossen und kommen jetzt in die wachsende Kirche, um noch etwas ganz anderes, um weit über den Tellerrand auch dieser Gartenschau hinauszuschauen, und wollen ein Gespräch führen mit Herrn Generalkonsul Lauk aus Hongkong. Der wichtigste Grund war nicht die Tatsache, dass er jetzt Generalkonsul in Hongkong ist, sondern dass er ein altensteiger Bub ist und eine große Karriere als deutscher Spitzendiplomat gemacht hat. Ich habe ihn vor 6 oder 7 Jahren kennengelernt. Damals war er Wirtschaftsattaché in der deutschen Botschaft in Peking, also der zweite Mann der deutschen Botschaft in Peking, und seither anschließend Botschafter in Afghanistan. Und er wäre natürlich auch Botschafter in Hongkong, aber Hongkong hat heute keine Botschaft mehr, sondern weil es inzwischen zu China gehört, seit ungefähr 15 Jahren schon, 1997 schon, darf sich diese Mission dort nur als Generalkonsulat, darf die nur als Generalkonsulat geführt werden. Herr Lauk, das sind ja nicht alle Stationen, alle Missionen, die Sie durchlaufen haben. So ein Diplomat wechselt immer alle 4 oder 5 oder 6 Jahre seine Mission. Was bleibt denn dann an Verhältnis, an innerlichem Bezug zu der alten Heimat eigentlich bei einer solchen polyglotten Berufslaufbahn übrig?
Ja, lieber Herr Prevo, meine sehr verehrten Damen und Herren, zunächst mal freue ich mich sehr, dass ich heute Nachmittag hier bei diesem wunderbaren Wetter bei Ihnen sein darf, und mein Dank gilt natürlich an Dekan Albrecht, der von seiner Seite aus auch diese Veranstaltung eingefädelt hat. Als Altensteiger komme ich immer wieder gern hierher zurück, denn wie Sie schon richtig sagten, Herr Prevo, ohne eine gewisse Bodenhaftung, ohne den Rückbezug zur Heimat, und das ist der nördliche Schwarzwald für mich und ganz besonders das obere Nagoltal, lässt sich im Grunde genommen, ohne dass man ein bisschen wurzellos wird im Laufe von bei mir jetzt 35 Jahren in diesem Beruf, das so nicht gut durchhalten. Ich habe ja nun eine ganze Reihe von Auslandsposten schon gehabt, zunächst Anfang der 80er Jahre, 3 Jahre Caracas, Venezuela, dann von 86 bis 91 während der spannenden Umbruchzeit Prag, in der damals noch Tschechoslowakei, also der gemeinsame Staat, dann von 96 bis 2001 Saudi-Arabien, Riad, dann von 2004 bis 2008, wie schon erwähnt, Peking, danach 2 Jahre Kabul und eben jetzt seit knapp 2 Jahren Hongkong. Und für mich ist es immer besonders wichtig, dass ich diese Heimatverbundenheit, auch diese Bodenhaftung behalte, und deshalb bin ich froh, dass ich auch noch mein Rückzugsgebiet und meinen ganz persönlichen Rückzugsraum noch im elterlichen Häuschen hier im Altensteig-Überberg behalten habe und mich dort auch immer wieder regeneriere und wohlfühle. Und von daher kann ich nur sagen, für mich hat immer gerade der nördliche Schwarzwald auch die Verbundenheit mit den Menschen hier und meinen alten Freunden aus Schultagen eine ganz hohe Bedeutung behalten. In der Tat im Regelfall alle 3 bis 4 Jahre Wechsel, und das bedeutet, dass man immer wieder sich völlig in eine neue Kultur, an neue Menschen gewöhnen muss an neue Gegebenheiten, auch im Äußeren, in der im Klima, in der Natur. Und es sind natürlich auch Belastungen, die in diesem Beruf ganz besonders zu Lebensabschnitten zwingen, die mal mehr oder weniger auch natürlich das eigene Leben und insbesondere das Familienleben belasten. Oder es ist mir nicht immer nur eine Belastung, es gibt natürlich auch vieles Interessante dabei, aber eben auch nicht immer nur Angenehmes. Und wenn man sich mal anschaut, der Auswärtige Dienst ist der Beruf Scheidungsrate und das hat leider auch in meinem Fall sich zugetragen. Also da merkt man eben schon, wie wichtig im Grunde genommen dann noch ein Rückzugsgebiet und ein Rückbezug zur Heimat ist, um diese Bodenhaftung zu behalten und sich eben auch persönlich wohlzufühlen und sich psychisch wohlzufühlen.
Ja, wie hat sich denn der diplomatische Dienst in den letzten 30, 40 Jahren, solange Sie in diesen Missionen sind, verändert? Also früher war das doch der verlängerte Arm der Außenpolitik, des Auswärtigen Amtes, teilweise auch mit militärpolitischen Bezügen. Ist es nicht so, dass heute die Außenwirtschaftspolitik in jeder Hinsicht in den Auslandsmissionen dominiert?
Also ich glaube, das hängt vom jeweiligen Posten ab, aber es stimmt natürlich schon, dass sich in den, in meinem Fall jetzt 35 Jahren, ich bin also 1977 eingetreten in den Auswärtigen Dienst, die Dinge sich verändert haben. Einmal durch ganz andere Möglichkeiten der Kommunikation untereinander. Damals gab es natürlich kein Mobiltelefon, es gab keinen Computer. Damals hat man die Durchschläge dadurch gefertigt, dass man einen 6er oder 10er Block eingespannt hat in die Schreibmaschine. Und wenn da was verändert werden musste, dann war das immer ein geheim ungeheurer Aufwand. Das heißt, man musste, wenn man diktiert hat beispielsweise, sich wirklich 10-mal überlegen, was man macht. Musste sehr präzise arbeiten. Heute geht natürlich alles ganz anders. Ich frage mich manchmal, auch weil ich vor ganz am Anfang meiner Zeit im Auswärtigen Amt eine Weile im Protokoll gearbeitet habe, wie wir damals Staatsbesuche und Besuche auch von deutschen Spitzenpolitikern im Ausland organisiert haben, wo es nur ein Festnetztelefon gab und man untereinander dann, wenn die Dinge mal gelaufen sind, sich gar nicht mehr verständigen konnte. Das hat sich also völlig verändert. Alles ist ja viel schnelllebiger geworden. Man kommuniziert heute ja in Echtzeit weltweit über das interne Netz des Computers und auch der Standleitungen. Also ich hatte beispielsweise in Afghanistan natürlich eine Standleitung ins Auswärtige Amt, um jederzeit kommunizieren zu können. Und das hat sich natürlich auch bewährt, beispielsweise als im Januar 2008 dann sich der Selbstmordattentäter vor der Botschaft in die Luft gesprengt hat und wir sehr schnell kommunizieren mussten natürlich. Also von daher hat sich vieles verändert. In der Sache richtig, ja, die Außenwirtschaftspolitik hat immer eine Rolle gespielt, aber heute deutlich mehr noch als vor Jahren. Was aber nicht heißt, dass das Thema Politik oder gerade Kultur weniger geworden wäre. Im Gegenteil, auch heute ist die Frage der auswärtigen Kultur- und Bildungspolitik auch als Wirtschaftsfaktor im Übrigen von großer Bedeutung. Beispielsweise dadurch, dass immer mehr ausländische Studenten nach Deutschland kommen, hier studieren, im Netz der deutschen Auslandsschulen, und das sind inzwischen gut über 130 weltweit, mit der deutschen Sprache, mit der deutschen Kultur, mit den deutschen, darf ich so sagen, Sekundärtugenden auch vertraut werden und von daher auch ein großes Potenzial darstellen für Deutschland im Ausland, für deutsche Unternehmen im Ausland und natürlich als Kunden deutscher Produkte, sowohl Produkte des täglichen Gebrauchs wie auch Maschinen, Anlage, Investitionen und so weiter. Das ist in der Tat eine Veränderung, die sich hier ergeben hat. Und Außenwirtschaftspolitik, da spielt eine ganz wichtige Rolle, wenn man sich vor Augen hält, dass jeder dritte Arbeitsplatz in Deutschland nahezu vom Export abhängt und letztlich der gesamte Wohlstand der Bürgerinnen und Bürger Deutschlands eben von einer florierenden Wirtschaft und vor allen Dingen dem Handelsaustausch mit dem Ausland innerhalb der Europäischen Union mehrheitlich, aber eben auch weiter abhängt. Und vielleicht noch als letztes, inzwischen ist es so, dass China der größte und wichtigste Außenhandelspartner geworden ist, noch vor den Vereinigten Staaten von Amerika, außerhalb der Europäischen Union.
Also wenn wir heute nach China reisen, können wir durch die Haut spüren, was dort los ist. Es dröhnt 24 Stunden lang in den Städten. Und man kommt sich heute vor, wir hatten, meine Frau und ich, kürzlich Gelegenheit, Herrn Lauck in Hongkong zu besuchen, dass wir die Gejagten sind. Das merkt man richtig. Früher hat man China immer irgendwie schon als etwas Fernes, Fremdes, Gefährliches auch gesehen. Aber es war ein wirtschaftlicher Zwerg. Heute ist es die drittgrößte Volkswirtschaft und ist dabei, Japan zu überholen in den nächsten 2 Jahren. Was sind denn im Moment die wichtigsten Themen im bilateralen Verhältnis Deutschland? China, die mit denen sich die Botschaft und das Generalkonsulat in Hongkong auseinandersetzen muss.
Also da muss man insoweit etwas unterscheiden zwischen Festlandchina einerseits und Hongkong andererseits. Hongkong als ehemalige britische Kronkolonie bis 1997 hat ja ein anderes System nach wie vor als Festlandchina. Festlandchina als zwar kommunistische Macht mit Einparteiensystem, das stimmt nicht ganz, es gibt mehrere Parteien, aber sie sind gleichgeschaltet, und Hongkong auf der anderen Seite, das nach wie vor ein eigenes Rechtssystem hat, Meinungsfreiheit, Pressefreiheit, also alle Grundfreiheiten, wie wir sie auch kennen, eine freie Presse. Das ist auf dem Festland anders. Da gibt die kommunistische Partei den Ton an und im ganzen Land im Grunde wird eine von der Zentralregierung zumindest in den Grundzügen vorgegebene Politik verfolgt. Und das Verhältnis Hongkong zu China unter diesem Prinzip ein Land, zwei Systeme, das ist ja noch für jetzt noch 35 Jahre garantiert. Im Vorfeld der Rückübertragung von Hongkong an China ist 1983 ein entsprechender Vertrag zwischen Großbritannien und China abgeschlossen worden, wo diese systemischen Unterschiede in Hongkong für 50 Jahre garantiert werden, auch durch die nationale Regierung in China. In der Politik dominiert heute nach wie vor natürlich alles im weitesten Bereich der Wirtschaft, Wissenschaft und Bildung. Wir haben hier in Deutschland etwa zwischen 20.000 und 25.000 Studenten aus China, die an unseren Universitäten studieren. Umgekehrt gibt es aber auch eine ganze Reihe von Deutschen, die in China studieren, natürlich vorwiegend Sprache. Aber für die Vielzahl der deutschen Unternehmen, die in China arbeiten, und zwar haben wir an deutschen Unternehmen etwa 22 Milliarden an Euro investiert, haben zigtausende von Arbeitsplätzen geschaffen und dementsprechend sind auch eine ganze Reihe von Deutschen in China tätig. Da für die spielt natürlich die Frage, gibt es beispielsweise auch deutsche Kräfte, die angemessen die Sprache sprechen, schon eine ganz große Rolle. Politik spielt natürlich auch eine Rolle, weil China als Mitglied im Sicherheitsrat der Vereinten Nationen und als eines der ständigen Mitglieder des Sicherheitsrats der Vereinten Nationen ja weltpolitisch von hoher Bedeutung ist. Wir wissen natürlich auch, man braucht sich nur die Geografie anschauen, welche Bedeutung China nicht nur in Asien, sondern weit darüber hinaus in Politik und Wirtschaft spielt. Wenn man sich allein mal vorstellt, was China an Rohstoffen braucht, um seine Wirtschaft am Laufen zu halten, um die Hunderte von Millionen an Arbeitskräften in Lohn und Arbeit zu halten, um zu produzieren. All das hat weltweite Auswirkungen, auch ganz unmittelbar auf Deutschland und auf unsere Industrie. Wir konkurrieren in Drittstaaten natürlich um knappe Rohstoffe weltweit und nicht nur in Asien. Und insofern ist China in vielerlei Hinsicht ein ausgesprochen wichtiger Partner des Westens insgesamt, aber ganz besonders auch von Deutschland. Stellen Sie sich einfach mal vor, was China im Bereich der Umweltverschmutzung, Luftverschmutzung, Wasserverschmutzung und so weiter für einen Einfluss ausübt. Luftverschmutzung macht an nationalen Grenzen nicht Halt, sondern sie wird durch den Wind rund um den Erdball getragen. Das heißt, auch bei uns kommt gegebenenfalls verschmutzte Luft aus China. Deshalb haben wir einen wirklich starkes Interesse daran, dass auch in China Umweltstandards eingesetzt werden, eingehalten werden und die deutsche Umweltindustrie wiederum hat einen guten Partner und Abnehmer in China. China ist heute schon weltweit der zweitwichtigste Markt für Umwelttechnologie. Das heißt, auch da zeigt sich die große Bedeutung weit über Asien hinaus, die China eben hat und von der wir auch profitieren. Die Strategie, die Entwicklungsstrategie Chinas verändert sich ja und hat sich verändert. Man will, dass die Menschen mehr selbst konsumieren können. Das eröffnet natürlich auch gerade für die deutsche Konsumgüterindustrie und für die Unternehmen, die Maschinen zur Herstellung von Konsumgütern produzieren, auch neue wichtige Märkte. Und von daher wird sich auf absehbare Zeit an dieser herausgehobenen Stellung Chinas für die deutsche Außenwirtschaft, aber auch für die, kann man sagen, deutsche Außenpolitik so schnell nichts ändern.
Gehen wir mal, Herr Richter, aber mal den Fokus direkt auf Hongkong. Sie sagten vorhin 35 Grad bei Ihrer Abreise und Luftfeuchtigkeit fast 100%. Da haben wir hier ein Heilklima dagegen, heute so dort, auch bei diesem schönen Lüftchen. Ja. Hongkong, die zweitgrößte asiatische Börse nach Tokio, der größte Containerhafen der Welt, wenn ich es recht weiß. Eine Stadt mit 7 Millionen Einwohnern auf verhältnismäßig kleiner Fläche. Eine gewaltige, beeindruckende Skyline, eine riesige Wirtschaftskraft. Eine Stadtmaschine, so kommt sie mir vor. Sie sagten mir aber auch, als sie nach dem Botschafterposten in Afghanistan es um ihre nächste Station ging, sie hätten sich Hongkong gewünscht und hätten in Asien bleiben wollen und deswegen das anstelle eines anderen Botschafterpostens das Generalkonsulat in Hongkong über. Was bindet sie auch innerlich an diese Stadt?
Ja, also es war in der Tat so, dass man mich zuerst zurückhaben wollte im Auswärtigen Amt in Berlin und ich wollte gerne lieber im Ausland bleiben, nach Kabul. Und als dann Hongkong zur Sprache kam, im Grunde genommen, ja, aus meiner früheren Kenntnis her, ich war von Peking aus schon dort gewesen, hat sich das Angebot, weil ich eine ganze Reihe der handelnden Personen, insbesondere im Bereich der Wirtschaft, auch schon kannte. Und durch das freie Handelssystem Hongkongs, durch die ja, offene, letztlich zumindest partiell demokratische Führung Hongkongs und das freie Rechtssystem, die Meinungsfreiheit und ich sage jetzt mal Rahmenbedingungen, wie wir sie auch von hier aus kennen, hat es sich als Kontrastposten und Kontrastort zu Kabul schon sehr angeboten. Und die Tatsache, dass Hongkong nicht nur eben neben der beeindruckenden Skyline, der Börse mit dem, der weltweit größten Anzahl von neuen Börsen, des Hafens eben auch eine interessante Natur bietet. Das war auch, ich sage jetzt mal, für mich von vornherein sehr attraktiv, mich da dann freudig auf diesen Posten einzulassen. Wenige wissen, dass etwa 40-45% des Territoriums von Hongkong Naturpark, Geopark sind. Hongkong ist ein Wanderparadies. Die meisten sehen immer nur die in der Tat beeindruckenden Bilder der Skyline, entweder von der Insel Hongkong oder der Südspitze des Festlands in Kowloon. Aber dahinter, und zwar in unmittelbarer Nähe zu der außerordentlich dicht und verdichtet bebauten Stadtlandschaft, ist eben Dschungel, freie Natur, in der sich ja, alles Flora und Fauna ausbreiten kann nach Gusto und wie es wächst und wie es gedeiht. Und von daher ist in Hongkong ein Standort, der auch eine hohe Lebensqualität bietet. Kulturell ist viel los, übrigens auch nicht zuletzt viele Auftritte deutscher Ensembles. Vor kurzem, vor Ostern, sogar das Altensteiger Vokalensemble. Also selbst das findet den Weg nach Hongkong. Und ansonsten beispielsweise beim Hongkong Arts Festival im letzten Jahr der Tumana Chor aus Leipzig, das Gewandhausorchester, Pina Bausch, das Tanztheater, dann das Hamburger Ballett dieses Jahr, das Berliner Ensemble, also ist immer wieder mit deutschen Orchestern auch mit einzelnen Präsenz auch vor Ort. Das finanziert sich alles kommerziell. Das heißt, hier keine staatlichen Fördergelder verwendet, sondern das finanziert sich alles aus dem Grund heraus und bietet natürlich auch den deutschen Ensembles die Möglichkeit, sich international zu präsentieren.
Und vor einigen Jahren hat eine Dame aus Naibulach in Hongkong einen Partyservice oder sowas gekriegt, gell? Oder?
Ja, also eine Backstube und dann ist dann also Schwarzwälder Kirschtorte beispielsweise und solche guten Sachen.
Da kann man was damit verdienen in Hongkong.
Ja, da kann man was damit verdienen, aber man muss sich schon zur Decke strecken. Aber es ist klar, alle wichtigen Firmen aus Deutschland sind in Hongkong präsent. Braucht nur den Blick ein bisschen nach rechts wenden. Da ist das Gebäude der Firma Häfele. Und Häfele ist natürlich nicht nur in Festlandchina mit einer starken Niederlassung präsent, sondern auch in Hongkong. Und es sind auch andere Firmen aus der Region direkt oder indirekt vertreten. Hongkong ist mit seiner insgesamt sehr wohlhabenden Bevölkerung gerade für die deutsche Konsumgüterindustrie ein außerordentlich lukrativer Markt. Alles, was an deutschen Küchenherstellern beispielsweise und an Innenausstattern Rang und Namen hat, ist in Hongkong vertreten. Wir haben inzwischen sogar einen deutlich gesteigerten Export an deutschen Wein nach Hongkong. Hongkong ist der weltweit größte Weinhandelsplatz seit einigen Jahren. Und in den ersten 11 Monaten des vergangenen Jahres haben die deutschen Weinexporte nach Hongkong um 70% zugenommen. Also es ist für mich immer besonders schön, weil ich natürlich mich als nicht nur Nationalist in Sachen Wein, sondern Regionalist, besonders um den württembergischen und badischen Wein kümmere, aber nicht nur. Nicht, dass andere sozusagen sagen, das ist zu einseitig, aber mir liegt natürlich schon dran, dass deutscher Wein dort auch seine Rolle spielt, und aus dem Grunde haben wir uns da auch mit Weinproben und anderen Aktionen durchaus drum bemüht. Und wenn jetzt ab kommenden Montag die jährliche große Weinmesse stattfindet, wird auch die deutsche Weinbau und die deutschen Weinbaubetriebe wieder in besonderer Weise vertreten sein. Und in diesem Fall auch unterstützt von der Bundesregierung, auch in Gestalt des parlamentarischen Staatssekretärs Weser, weil es ist klar, von nichts kommt nichts, man muss sich schon umdrehen und bemühen. Und wenn es wie in diesem Fall guten Erfolg zeitigt und wir eine wachsende Zahl von Importeuren finden, die deutschen Wein anbieten, dann ist es nur noch eine Frage, können wir genügend liefern, aber es ist nicht mehr ein Problem der Nachfrage, sondern des Angebots dann halt.
Ja, Kehrseiten, zum Beispiel Einfamilienhäuser, so mit mehr Zugang oder so, unter 10 Millionen nichts zu machen, Euro. Ne? Also da ist Beverly Hills hinter sich gelassen. Ne? Aber jetzt noch was ganz anderes abschließend. Wie wird man eigentlich Diplomat und wie kommt man dann in der Karriere in diese Spitzenstellungen in der deutschen Diplomatie?
Eher durch Zufall. Also ich wollte nie Beamter werden. Meine Eltern hatten ja ein Ladengeschäft in Altensteig und daher weiß ich, wenn man ganz unten täglich das Brot verdient werden muss. Und ich war aber immer reiselustig, habe mich immer für andere Kulturen, andere Länder interessiert und hatte glücklicherweise eben das dafür gute Umfeld. Einmal in Gestalt meiner Eltern, die es mir ermöglicht haben, immer wieder zu reisen und auch da meinen Neigungen nachzugehen. Zum anderen eben durch die Besuch der Christophorus-Schule in Altensteig und auch die Mitgliedschaft in der Christophorus-Kantorei, in der doch viele der Eigenschaften gefördert und befördert wurden, die eben auch in diesem Beruf eine Rolle spielen. Das heißt beispielsweise, dass man eben auch vom Publikum sprechen kann und dass man sich auch eben um kulturelle Dinge bemüht und kümmert. Und ich habe dann zunächst Volkswirtschaft studiert und Nebenfach Politikwissenschaft und wollte eigentlich, habe mich dann darum gekümmert in den letzten Semestern, indem ich auch ein Bankpraktikum gemacht habe, ob ich nicht vielleicht Banker werden sollte. Und da mich internationale Wirtschafts- und Währungsbeziehungen immer besonders interessiert hatten, dachte ich, so in der Richtung könnte das auch mal beruflich gehen. Und dann fand ich eines Tages schlicht ein Plakat an der Universität in Regensburg, wo ich studiert habe, wo geworben wurde für den höheren Auswärtigen Dienst. Und dann habe ich mir die Ausbildungsstätte des Auswärtigen Amts in Bonn damals angeschaut. Und das machte alles so einen tollen Eindruck und die Möglichkeiten, einerseits die persönlichen Neigungen, das Interesse an fremden Kulturen, anderen Ländern beruflich verbinden zu können mit natürlich dem wirtschaftspolitischen, aber auch dem allgemeinpolitischen. Das hat mich dann dazu bewogen, mich dort zu bewerben. Und ich hatte eben das Glück, dann durch die verschiedenen Prüfungen durchzukommen. Und so habe ich dann 1977 die zweijährige Ausbildung begonnen und hatte immer wieder eben auch das Glück, zu spannenden Zeiten an interessanten Posten zu sein. Und dann haben sich im Laufe dieser 35 Jahre im Grunde zwei wesentliche Stränge an Arbeitsgebieten herausgebildet. Das eine ist ganz stark internationale Wirtschaftsbeziehungen, also Wirtschaft, Währung und so weiter. Und das zweite Standbein war auch Kultur, Bildung. Und so habe ich immer, wenn ich im Auswärtigen Amt, also in der Zentrale im Außenministerium für Bonn, jetzt in Berlin, tätig war, entweder in der Kulturabteilung oder in der Abteilung für Außenwirtschaftspolitik gearbeitet. Und das hat sich dann natürlich durchgezogen bis dorthin, wo eben dann durch den Botschafterposten in Kabul, also in Afghanistan, natürlich nicht mehr diese Dinge alleine im Vordergrund stand, sondern Kabul natürlich Politik und in dem Fall natürlich auch insbesondere die Entwicklungspolitik und die Zusammenarbeit mit dem Militär und überhaupt mit der ganzen internationalen Sicherheitsgemeinschaft in der Stabilisierungspolitik für Afghanistan. Und jetzt in Hongkong ist es auch so, dass ich mich nicht ausschließlich um Wirtschaft kümmere, sondern mein eigenes unmittelbares Arbeitsgebiet ist in dem Fall Politik und Öffentlichkeitsarbeit, während meine Nummer zwei schwerpunktmäßig Wirtschaft und Kultur macht. Aber es ist klar, dass für den Leiter der Vertretung selbstverständlich auch Außenwirtschaftsdinge ein ganz wesentlicher Teil der Arbeit sind. Ganz konkret geht es da schlicht auch darum, die für die deutschen Unternehmen Türen zu öffnen oder aber eben auch durch beispielsweise bei Veranstaltungen eben dafür zu sorgen, dass für die Unternehmen die nötige Publizität erfolgt. Nur um Ihnen ein Beispiel zu geben, vor gut 14 Tagen habe ich eine Ausstellung eröffnet, beispielsweise 250 Jahre Faber-Castell. Die Firma Faber-Castell ist auch auf dem Hongkonger Markt mit der Gesamtheit ihrer Produkte seit vielen Jahren präsent. Aber man muss sich natürlich immer wieder bemühen, in der Öffentlichkeit auch sozusagen den nötigen Werbeeffekt zu erzielen. Und da haben die eine tolle Ausstellung organisiert, bei der nicht nur der älteste Bleistift und der kleinste Bleistift und der teuerste Füller aller Zeiten ausgestellt wurden, sondern eben auch das, was sich im Laufe der 250 Jahre Firmengeschichte im Bereich etwa von Schreibutensilien getan hat. Und das sind dann Ereignisse, zu denen die Medien kommen, zu denen aber auch dann Importeure eingeladen werden. Und wo es eben drauf ankommt, dass in dem Fall durch den Generalkonsul meine Anwesenheit und meine Ansprache eben Dinge auch transportiert werden. Und das bezieht sich eben nicht nur jetzt auf solche Produkte, sondern das geht natürlich auch rein in Produkte etwa der Luxusgüterindustrie, also beispielsweise Uhren aus Glashütte beispielsweise oder andere Produkte, die in Deutschland designt werden, wie diese berühmten Handtaschen, das ist die Damenbesser MCM. Also mir waren es vorher nicht bekannt, aber jetzt weiß ich, was es ist. Und die haben eben auch einen Flagship-Store aufgemacht in Hongkong. Und so sind eine ganze Reihe von Weltmarken mit Ursprung Deutschland eben auf dem Hongkonger Markt präsent, werden dort gut verkauft und ganz zu schweigen natürlich von den Autos. Also Hongkong ist für uns ein sehr lukrativer Markt für alle deutsche Autoproduzenten. Und zwar in den höheren Segmenten. Hongkong hat zwar ganz wenig Straßenkilometer und es gibt nur eine Strecke, nämlich vom Flughafen in die Stadt. Das sind rund 20 Kilometer, wo man mal 110 fahren darf. Ansonsten immer nur weniger. Das hält aber niemand davon ab, wenn er Lust und Laune hat, sich einen Porsche zu kaufen und den dort zu fahren und die 7er BMWs und die Audi A8 und die 500er Mercedes und so weiter oder den Phaeton. Also Problem ist in dem Fall nicht die Nachfrage, sondern das Angebot. Zu meinem Amtsbezirk gehört ja auch noch die andere chinesische Sonderverwaltungsregion, nämlich das ist der offizielle Titel auch für Hongkong, nämlich Macau, das Spielerparadies Macau. Und neulich sprach ich mal mit dem einem Vertreter von unserer Luxusautomarke und der sagt, naja, ich könnte ja viel mehr verkaufen, wenn ich es denn nur bekäme. Aber in Deutschland werden eben nicht so viele Fahrzeuge dieser Art mit, in dem Fall, Linkslenkung produziert, nein, Rechtslenkung produziert. Nicht in Hongkong fährt man also nicht hier rechts, sondern auf der linken Straßenseite und Fahrzeuge müssen dementsprechend also eine Rechtslenkung haben. Ja, und das ist natürlich eigentlich für Verkäufer das Schönste, wenn man die Produkte aus der Hand gerissen bekommt und das Problem eines des Angebots und nicht der Nachfrage ist.
Haben wir noch ein bisschen Zeit, um ein paar vielleicht Fragen der Gäste zu beantworten? Bitte schön.
Können Sie noch was aus Ihrer Zeit in Afghanistan erzählen? Also jetzt nicht so die abenteuerlichen Geschichten, sondern auch, was ist Ihrer Einschätzung nach, was könnten Lösungsansätze sein für dieses Land? Sie haben ja sicherlich auch einen tiefen Einblick in diese ganze Strukturen, Stämme und was es da alles gibt.
Ja, also zunächst mal, glaube ich, muss man einfach sich vor Augen halten, dass wie auch in anderen Fällen, in denen die ausländische oder die Universalgemeinschaft eingegriffen hat, zunächst mal unterschätzt wurde, welche tatsächlichen Strukturen vor Ort vorhanden waren und vorhanden sind. Sie haben es schon selber angesprochen, einmal Stammesstrukturen. In Afghanistan haben wir es aber mit mehrschichtigen Verhältnissen zu tun. Einerseits ist die Hauptbevölkerung, die Paschtunen, die etwa 40% der Bevölkerung stellen, die haben zwar in Afghanistan die Mehrheit, aber diese 40% Paschtunen in Afghanistan sind wiederum eine Minderheit der gesamtpaschtunischen Nation, also die Mehrheit der Paschtunen insgesamt, lebt in Pakistan, sozusagen, über die Grenze von Afghanistan weg. Die sogenannte Grenze zwischen Afghanistan und Pakistan ist keine eigentliche, sondern es ist eine von den Engländern Ende des 19. Jahrhunderts gezogene Grenze, die quer durch die Stammesgebiete der Paschtunen geht. Und diesen Stammesangehörigen ist es oftmals gar nicht klar zu machen, dass ein paar Kilometer weiter auf pakistanischer Seite, wo Menschen desselben Stamms leben, sozusagen die Verwandtschaft lebt, dass da eine Grenze dazwischen sein soll. Die sagen ja, wieso eigentlich? Das ist doch mein Vetter, mein Bruder. Da kann ich doch immer hin und her. Was soll denn das hier mit der Grenze? Fakt ist aber, es sind zwei Staaten. Dann gibt es andere Ethnien, wie gesagt, im Süden und Osten Afghanistans, Paschtunen, aber im Norden Muslimen, Tadschiken. Dann gibt es noch eine andere Volksgruppe, die Hazaras. Das sind im Gegensatz zu den Paschtunen und den anderen Ethnien keine Sunniten, also keine sunnitischen Moslems, sondern es sind Schiiten. Diese Schiiten werden wiederum von Iran unterstützt. Dann gibt es zwei Sprachen im Land. Einmal Paschtunisch, also Paschtu, das wird von den Paschtunen gesprochen, und in der Hauptstadt Kabul. Andere Ethnien sprechen Dari, das ist eine Art iranischer Dialekt. Das sind zunächst mal die Grundvoraussetzungen. Also unterschiedliche Religionen, unterschiedliche Sprachen. Und die Sprachen sind so unterschiedlich, man kann sich also nicht gegenseitig unmittelbar verstehen zwischen Paschtu und Dari. Dazu kommt noch eine, man kann sagen, nahezu 80-prozentige Analphabetismus. Man muss sich mal vorstellen, 80% der Bevölkerung nahezu Analphabeten. Heute dann wieder eine ungeheures Bevölkerungswachstum von annähernd 4% oder sogar leicht darüber. Muss ich mal vorstellen, jedes Jahr kommen etwa 1 Million Kinder neu in die Schule zusätzlich. Das würde auch einen Staat wie Deutschland überfordern, wenn nicht im Schulsystem ohne das Abitur oder die mittlere Reife oder wie immer Schüler weggehen, ins Arbeitsleben entlassen werden. Aber in Afghanistan ist es immer noch so, dass zusätzlich 1 Million Kinder in die Schule kommen. Und dafür die Infrastruktur zu schaffen, heißt Schulen, Schulgebäude überall im Land. Und zweitens natürlich Lehrkräfte zu haben. Das ist eine ungeheure Herausforderung. Und da sie eben Lehrkräfte in diesen Sprachen, Pashto und auch in Dari brauchen, kann man die nicht einfach vom Ausland irgendwoher einpflanzen, sondern die müssen im Lande sozusagen ausgebildet werden. Auch daran beteiligt sich Deutschland. Wir haben insbesondere im Norden Afghanistans, also in dem Bereich, physisch noch vorhanden, funktionierende Verwaltung, die fähig war, die gebildet war, die verwaltungserfahren war und die nicht korrupt war. All das hat ja in Afghanistan gefehlt, 2001, als die Taliban von der Macht verdrängt worden waren. Es gab eben keine flächendeckende Verwaltung, es gab keine ausgebildete Verwaltung. Korruption ist ein großes Thema nach wie vor. Und ohne dass geordnete Verwaltungsstrukturen vorhanden sind, die auch ausländische Unterstützung und Hilfsgelder und Beratung effizient umsetzen kann, dauert es natürlich, bis sich wieder eine Wirtschaft entwickeln kann, bis sich dann auch eine öffentliche Infrastruktur aufbauen lässt. Und genau das ist natürlich ein mühsamer Prozess, der in den letzten Jahren zunehmend besser geworden ist. Als ich 2008 nach Kabul eingeflogen bin, war das eine dunkle Stadt, da brannten kaum Lichter. Als ich vor knapp 2 Jahren wieder abreiste, war bis in die Berge hinein, Kabul liegt ja etwa 1900 Meter hoch im Hochtal, und von dort aus geht es nochmal rauf zum Hindukusch bis auf 5.500 Meter Höhe. Also da ist schon eine harsche, auch klimatische Situation, aber da war eben auch in Kabul bereits flächendeckend wieder Licht. Und das war auch sinnbildlich Ausdruck der Verbesserung der Situation. Die Märkte waren voll, die Wirtschaft kam sukzessive wieder in Gang. Und in dem Maße, wie die afghanischen Sicherheitskräfte und generell die Verwaltung in der Lage sein werden, selbst die Sicherheit zu gewährleisten, aber vor allen Dingen auch die öffentliche Verwaltung wieder in Gang zu bringen. In dem Maße wird sich das auch verbessern. Natürlich ist es so, vieles wird davon abhängen, ob zwischen den Ethnien, zwischen den Religionsgruppen eine Verständigung dahingehend erfolgt, dass man nicht wieder früher um kleiner Machtgewinne wegen gegeneinander kämpft oder sich gegenseitig beinstellt. Das sind Dinge, auf die wir von außen wenig Einfluss haben. Aber ich denke, es ist ein guter Grund gelegt, und jetzt ist eben wichtig, dass zu den Standbeinen Entwicklungsunterstützung und Sicherheitsunterstützung vor allen Dingen das dritte Standbein, nämlich politische Aussöhnung zwischen den verschiedenen Ethnien und vor allen Dingen natürlich zwischen den politischen Gruppierungen erfolgen. Und genau dieser Punkt, da ist man ja dran, versucht auch die Taliban in einen politischen Prozess einzubinden und deutlich zu machen, militärisch können sie nicht gewinnen. Das hat sie auch gezeigt. Auch die Sicherheitslage hat sich verbessert, auch in Kabul. Die Zahl der Anschläge ist zurückgegangen. Letztlich kann man aber natürlich nie so etwas ausschließen, dass es wieder mal passiert. Einzeltäter kann man auch nicht wirklich, denke ich, rausfiltern. Man kann keine Stadt völlig abriegeln, besonders nicht in dem Gelände. Aber gleichwohl, die Situation hat sich verbessert, und in dem Maße, wie die Sicherheitsverantwortung übergeben wird an die eigenen afghanischen Kräfte, und in dem Maße, wie die eigene afghanische Verwaltung und Regierung eigenverantwortlich die Dinge in die Hand nimmt und damit natürlich auch in der eigenen Bevölkerung an Glaubwürdigkeit gewinnt und an Durchschlagskraft ihres Verwaltungshandelns, wird sich die Situation auch weiter verbessern. Politisch ist außerordentlich wichtig, dass letztlich auch diejenigen Länder um Afghanistan rum, und zwar in erster Linie Pakistan, ihrerseits mitwirken, das Land zu stabilisieren weiter. Und hier hat Pakistan eine ganz wichtige Rolle. Afghanistan hat irgendwo, wir wissen es nicht genau, zwischen 30 und 35 Millionen Einwohner, aber Pakistan hat eben 160 Millionen Einwohner, ist also deutlich größer und hat natürlich auch in seinem Innern sehr unterschiedliche, sehr schwierige Balanceakte zu vollführen zwischen verschiedenen Ethnien und verschiedenen Gruppierungen. Und von daher wäre es eben außerordentlich wichtig, dass Pakistan seinem Nachbarn Afghanistan ist ein Binnenland, ist also angewiesen darauf, dass andere Zufahrtswege gewährleisten und freihalten. Das hauptsächlich richtet sich da eben auf Pakistan. Und da ist wichtig, dass Pakistan diese Rolle als Bindeglied spielt und zum Beispiel eben Verkehrswege offen hält und zulässt, also gerade über den Khyber Pass beispielsweise, und seinerseits eben alles unterlässt, was Afghanistan destabilisiert und das Gegenteil tut, nämlich beitragen zur Stabilisierung des Landes, zu seiner wirtschaftlichen Entwicklung. Und Afghanistan ist letztlich, das vielleicht abschließend noch gesagt, reich an Bodenschätzen. Sie haben qualitativ hochwertiges Eisenerz, sie haben qualitativ hochwertige Kohle, sie haben sehr große und gute Kupfervorräte, sie haben Edelsteine, sie haben Halbedelsteine, also ein Bündel von Rohstoffen, die für das Land selbst, aber auch für andere von hoher Bedeutung sind, und sogar ein bisschen Öl und Gas. Aber man muss es eben entwickeln können, man muss es fördern können, man muss es vor allen Dingen transportieren können. Und dieses Transportieren in einem Land, das klimatisch in sehr harschen Verhältnissen lebt, mit außerordentlich heißen Sommern, mit sehr kalten Wintern, mit Gebirgen bis zu 6.000, 7.000 Metern Höhe, das ist halt nicht einfach. Das ist kostenaufwendig, das ist technisch schwierig. Wenn es gelingt, beispielsweise die Bahnlinie von Peshawar von Pakistan weiterzubauen nach Kabul und von dort aus durch den Hindukusch nach Norden und den Anschluss dann in Usbekistan, dann wäre unendlich viel gewonnen. Denn dann wären auch Handelsmöglichkeiten und Entwicklungsmöglichkeiten für Afghanistan geschaffen.
Jemand eine Frage, eine kurze Frage mit einer kurzen Einwurflager.
So verstanden.
Nein, ich gucke halt einfach ein bisschen auf die Uhr. Ja, Herr Katz.
Es ist ja geplant, dass die Inlandsfrage.
Also Sie werden nicht erwarten, dass ich von hier aus jetzt was anderes sage als das, was in diesen Tagen im Bundestag von der Bundesregierung und der Kanzlerin gesagt wird. Nein, ich denke, das ist absolut richtig. Ich war ja nun selber bis vor 2 Jahren an der Vorbereitung dieser Zeitpläne mit beteiligt. Und ich denke, das ist absolut richtig, dass die Kampftruppen zurückgezogen werden. Im Übrigen muss ich auch mal sagen, ich selber bin ja als Zivildienstleistender und bis vor 50 Jahren ist Kriegsdienstverweigerer jetzt nicht gerade derjenige, der die große Erfahrung hat im Militärischen. Aber ich muss sagen, nicht nur, dass die Zusammenarbeit mit der Bundeswehr und den deutschen Kräften sowohl national wie im internationalen Bereich außerordentlich gut war. Ich will einfach auch mal eine außerordentlich gute Rolle gespielt haben und spielen. Das ist auch gerade für die jungen Leute, die in diesem Einsatz sind, nicht leicht und nicht einfach. Aber die Bundeswehr leistet da eine außerordentlich wichtige und gute Arbeit. Und wenn dann nach dem Umzug der Kampftruppen noch Ausbildung Ausbildung der afghanischen Streitkräfte tätig zu sein. Ich glaube, genau das ist der richtige Weg. Afghanistan muss selbst gerade im Bereich der Sicherheit die Dinge in die Hand nehmen, und das tun sie. Und das ist jetzt alles gut und richtig angelegt, und ich denke, dass das auch diesem Zeitplan entsprechend dann so erfolgt und wir unsere Soldatinnen und Soldaten in angemessener Zeit dann auch wieder reinholen.
So, ganz herzlichen Dank, Herr Lauck. Sie haben uns ein bisschen Einblick gegeben in Ihre berufliche Tätigkeit weit weg und im Auswärtigen Dienst. Ich sehe den Dekan, der etwas vorbereitet hat. Sie haben vorhin von der Weinmesse und dem steigenden Weinimport in Hongkong gesprochen. Da können wir auch dazu ein wenig beitragen. Wenn Sie morgen früh, wie Sie vorhin sagten, schon wieder wegfliegen müssen. Ich hoffe, das darf man mitnehmen im Flugzeug. Ja? Oder sonst bleibt es in Altensteig bis zum nächsten Besuch. So lange verträgt das auch. Ja? Also guten Appetit dafür.
Dankeschön.
Und alles Gute, guten Rückflug nach Hongkong. Und wer immer mal nach Hongkong kommt, und manche Leute kommen ja durchaus hin, möge sich vor Augen führen, dass irgendwo in diesem Hochhaus-Cluster in Hongkong Island das Deutsche, in einem dieser Hochhäuser, das deutsche Generalkonsulat von Herrn Lauck ist. Herzlichen Dank für das Gespräch.
Sehr gerne. Und in der Tat, ich freue mich immer über Besuch.
Also, das ist doch was, das ist doch ein Wort. Ja? Also die Adresse findet man raus, deutsches Generalkonsulat. Und doch, das finde ich sehr schön. Dankeschön.